liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben heute das große Glück, dass unser Gast vom letzten Mal nochmal heute da ist, um unsere Misere wieder glatt zu bügeln. Deswegen, kurze Vorstellungsrunde, neben mir sitzt die
Marie,
ich bin Safira und dann kommt
Adamir,
der Valer,
unser Gast.
dann ist hier noch der Unsan.
Und der Jason sitzt da hinten, der macht gerade noch einen Sound, damit es diesmal auch wirklich cool wird. Ich habe keine Ahnung, was unser Hashtag der Woche ist.
Ja, aber erzähl mal, welche Misere das ist, weil die Leute, die das zum ersten Mal hören, wissen nicht, was für eine Misere war das.
Du willst da mal drauf rum.
Nochmal schön den Finger in die Wunde rein.
Ja, wir wollten wieder cool sein und ein cooles Live-Event machen und dann hat das leider mit dem Sound alles nicht so gut geklappt. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir das heute einfach nochmal wiederholen können. Wer sich den Fail bei Facebook angucken kann. Ich weiß gar nicht, ist das Video noch on?
Nee.
Oh gut. Alle Spuren verwischt. Ich tue mal so, als wäre nie was gewesen. Und nimm alles zurück. Unser erster Podcast, unser erster Versuch.
Und das erste Mal hier.
Wunderbar.
Wir kennen uns noch gar nicht.
Wir haben den Podcast heute ein bisschen zweigeteilt. Als erstes wollen wir so ein bisschen ein theologisches Gespräch machen und dann mein persönliches Herzensthema und bestimmt auch so ein bisschen deins reden. Absolut. Wir ein bisschen über soziale Arbeit und wer ausschaltet, ist ein alter Hasenfuß. So.
Genau.
Und dann fang mal an.
Der Hashtag der Woche ist übrigens gefährliche Ideen.
Gefährliche Ideen, richtig.
Tum, tum, tum.
Wusste ich.
Okay. So, jetzt komme ich auch noch hier hin.
Willkommen in der Runde.
Willkommen. Prost.
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 Prost, ja.
Cheers. Ja. Ah, Gin Tonic. Ja. Valer, cool, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
Sehr geil. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, wo du herkommst und sowas.
Und sowas. Ja, Lieblingsrunde, wer bin ich? Ich bin Valer Schramm. Ich lebe und arbeite in Wien. Sehr, sehr schöne Stadt zum Leben und zum Arbeiten. Bin da in der Projektgemeinde, das ist eine Baptistengemeinde. Bin da in der Leitung und arbeite sehr viel ehrenamtlich damit. Also ich bin jetzt da nicht angestellt, weil ich bin hauptberuflich in der sozialen Arbeit tätig als Sozialpädagoge und arbeite da mit psychisch kranken Jugendlichen. Genau, und in meiner Freizeit bin ich dann ein Kirchenquerulant, sag ich mal. Na, also ich beschäftige mich gern und viel mit Kirche und ich bin sehr kritisch in vielen Punkten und wünsche mir Kirche manchmal ganz anders und manchmal genauso, wie sie ist. Und ich mache mir da einfach viele Gedanken drüber, was Kirche ist und wie Kirche sein kann und entwickle dazu gerne Projekte.
Du hast ja vor dem Podcast, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, noch ein bisschen erzählt über deine eigene Vergangenheit. Mhm. Und du bist schon der zweite baptistische Mensch hier bei uns auf dem Podcast als Gast. Die erste war die Dagmar, die Dagi.
Über die erste haben wir auch den zweiten kennengelernt.
Ebenfalls aus einer Metropole, und zwar Berlin, aus dem wunderschönen Berlin.
Eine gute, gute Freundin.
Ja, die baptistische Freundschaft.
Ein Gruß ist schon an
eine
Dagi.
Ganz besondere, richtig. Ja, und...
unter mir ist ja im Grunde auch Baptist, oder?
Im Grunde auch, ne?
Ich...
Ein Baptist High-Five.
Also, Entschuldigung, mein High-Five lässt sich jetzt ein bisschen. Ich war mal.
Ein zögerliches Baptist High-Five.
Okay, wie auch immer, das Schöne bei den BaptistInnen und Baptisten ist ja, dass da alle möglichen Leute drunter Platz finden, unter diesem Hut quasi.
Genau.
Und wie hast du deinen Platz dort gefunden? Erzähl mal ein bisschen, wie so dein Werdegang war als frommer Mensch.
Puh, als frommer Mensch, also es ist eine lange Geschichte mit sehr vielen Höhen und sehr vielen Tiefen. Ich bin auch gar nicht so baptistisch groß geworden, ich bin freikirchlich groß geworden und so home-Christian-schooled-mäßig, also nicht homeschooled, aber halt mein Glauben über Familie. Bin dann erst so mit 13 in Gemeinde gegangen, das war damals sehr konservativ. Hatte dann immer so meine Hin und Her, so meine Probleme, habe nie eine Gemeinde gefunden, wo ich reingepasst habe mit dem, wer ich bin. Und hatte immer das Gefühl, ich muss mich verdrehen, ich muss anders sein, ich bin nicht gut genug. Und das ist auch so das Gottesbild, was mir unterbewusst, nicht so ganz direkt, aber es kam immer bei mir an, war das Gottesbild, du musst was tun, du bist nicht genug, du könntest viel besserer Mensch sein, du könntest sündenfrei leben, in Anführungszeichen. Und die stetige Erfahrung des Nichtschaffens dessen hat mich dann immer in eine Krise geführt, die über verschiedene Etappen dann sich gelöst hat. Ich habe dann angefangen, Theologie zu studieren, nachdem ich auf einer Bibelschule war. Und da hat sich sehr viel für mich gelöst. Und besonders eben diese Gemeinde in Wien, wo ich jetzt seit 10 Jahren bald bin, hat mir sehr, sehr geholfen, meinen persönlichen erwachsenen Glauben zu finden. Genau.
Aber hast du da nicht gefährliche Ideen angenommen? Hashtag der Woche.
Ja, natürlich gefährliche Ideen angenommen. Also das ist natürlich auch immer eine Frage im Auge des Betrachters, wie gefährlich eine Idee ist. Während ihr vielleicht manche Ideen, die wir haben, gar nicht so gefährlich findet, ist es halt in einer Bundesgemeinschaft im Baptismus manchmal schon sehr gefährlich, wenn man so seine Meinung sagt. Aber deswegen bin ich mittlerweile auch gerne Baptist, weil das sein darf. Zumindest in den Grundprinzipien der Baptisten, in der Grundfeste ist eigentlich diese Autonomie der Ortsgemeinde verankert, die jeder Gemeinde das Recht und die Eigenständigkeit gibt, die Bibel auszulegen, und dass da unterschiedliche Erkenntnisse kommen dürfen, ist eigentlich Teil des Baptismus. Mhm. Ich sage jetzt eigentlich mit einem kleinen Vorbehalt, weil es dann doch immer zu Streits kommt, aber man versucht halt gemeinsam zu sein und sich auszuhalten und diesen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man gemeinsam zusammenarbeiten kann. Hm. Und es wird meistens sehr reduziert auf Jesus Christus und die Bibel. Hm. Und wenn man dann anfängt, weiter zu differenzieren, dann wird es schon schwierig auf einmal.
Ja,
genau.
Hm. Ja, ja. Ja. Erzähl vielleicht mal, ihr macht dieses Burning Church.
Genau.
Festival?
Netzwerk?
Netzwerk. Ja. Erzähl mal, was ist das? Was macht ihr da?
Ja, Burning Church ist gegründet vor 2012, glaube ich, haben wir damit angefangen, als ein Bedürfnis, etwas zu schaffen für junge Erwachsene, wo man alles fragen und sagen und denken darf. Weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach viele Orte, Kirchen und Veranstaltungen gibt, wo man bestimmte Sachen nicht mal denken darf oder aussprechen darf. Und wir alle Fragen hatten, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Ort für junge Erwachsene, um alle Fragen zu stellen. Und wo bestimmte Dinge von Kirche im wahrsten Sinne des Wortes, auch des Namens her, verbrannt werden können und andere entflammt werden können. Also es ist so ein bisschen unser Dualismus, den wir da fahren, einfach zu fragen, was muss sich in Kirche verändern, damit mehr Menschen Platz drin finden und damit Fragen auch Platz drin haben. Und was muss dafür weg auch aus Kirche, damit das überhaupt möglich wird? Mhm. Genau.
Also um nochmal ein bisschen nachzuhaken, mit Entflammen meinst du das Entfachen von Leidenschaft? Oder
genau.
Was ist das Bild?
Ja, okay. Also wirklich, das ist ein tiefen Leidenschaft, ist genau das richtige Wort. Leidenschaft zu haben für Reich Gottes, für das, was Gott in dieser Welt macht, würde ich jetzt einfach mal so als Überschrift nehmen. Mhm. Und da dran zu sein, zu suchen, zu schauen, wo mein eigener Platz darin ist, wo die Kirche ihren Platz darin findet. Und einfach dieses innere Kribbeln zu empfinden, wenn man merkt, dass man etwas dran ist, was an Gottes Herz liegt. Mhm. Also das ist so ein schönes Gefühl und so motivierend und wohltuend, dass ich das jedem wünsche. Und für viele ist da halt so eine Barriere davor, die sich, gesetzliche, moralistische Ausprägung von Kirche nennen würde. Mhm. Die einen dann echt klein machen und hindern und blockieren können, sich zu entfalten. Aus Angst, was Falsches zu machen.
Okay.
Genau. Und darauf haben wir Burning Church gegründet.
Ja. Yeah. Also angelehnt auch ein bisschen an der Burning Man Ideen.
Genau, also der Name, den haben wir uns geklaut. Wir sind nicht so kreativ, dass wir das eigen erfunden hätten. Und Burning Man hat uns insofern fasziniert, weil es das Bedürfnis einer ganzen Generation quasi widerspiegelt. Einer jungen Generation, die Dinge anders erleben will. Und Burning Man ist so ein Symbol dafür. Ist sehr spirituell. Leute suchen nach was, suchen nach Sinn, suchen nach Gemeinschaft und suchen nach anderen Möglichkeiten, dieses Leben zu leben, und probieren das quasi dort auf dem Festival in Nevada aus, zum Beispiel, dass es kein Geld gibt und so Geschichten, um einfach Gemeinschaft anders zu erleben und gemeinsam auf der Suche zu sein nach dem, was über uns liegt, was Höheres ist, was spirituell ist. Und das ist mir genau das, wollte ich auch in Kirchen haben. Also,
ja, genau. eine kurze Frage auch in dieser Analogie. Also The Burning Man ist sehr stark auch geprägt mit to burn the man. Also the man is dieses sinnbildlich die Institution, die Status quo, das was ist. Mhm. Ne? Also stick it to the man. Also was ist jetzt dann, habt ihr da auch sowas, ich weiß nicht, eine The Church, die seht ihr The Church auch als The Man? seht ihr das? Wie spielt ihr mit der Analogie?
Wir spielen mit der Analogie, wir haben auch ein Ritual, wo wir etwas verbrennen. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir verbrennen jetzt keine Kirche, weil das dann doch...
Das verschwören schon andere.
Da sind wir in falscher Gemeinschaft.
Gay und so weiter.
Aber die Analogie übernehmen wir und wir sagen, es gibt Dinge an Kirche, die gehören verbrannt. Und diese Dinge sind gerade diese menschlichen Teile von uns, diese Sachen, die oft mit Geld, mit Macht, mit Kontrolle zu tun haben, die Menschen runterdrücken und nicht befreien. Das ist immer auch the man. Das sind immer
the
auch
man
Menschen.
In the church,
sozusagen. Genau, the man in the church. Und auch einfach das System Kirche. Nicht nur Kirche, einfach generell, wenn Menschen zusammenkommen, kommt auch manchmal echt ein Blödsinn bei raus. Hm. Und das Schlimme ist, dass es halt in Kirchen dogmatisiert wird, dass es heilig gesprochen wird und dass es dann wenig Möglichkeiten gibt, das zu hinterfragen, weil sozusagen das Gottesmoment dazu kommt. Das darfst du nicht kritisieren, weil es ist ja Gott gegeben.
Ja.
Und da sozusagen eine Art von, wo man ein bisschen mundtot gemacht wird mit dem unschlagbaren Gott-Argument. Gott hat mir gesagt, das ist so ein Spruch, wo es in mir hochkommt, ja, manchmal mit Wut auch, gerade wenn dann nach diesem Satz etwas kommt, was Menschen verurteilt.
Mhm.
Und das ist halt ein Totschlag-Argument. Was willst du denn da noch sagen? Gott hat dir gesagt, ja, okay.
Viel Glück damit.
Also. Ja, im Endeffekt schon, aber wenn man dann halt mitfühlt mit denen, die darunter leiden und in diesem System stecken, dann kriege ich halt auch echt eine Wut. Ja,
das ist so, daraus kommt dieser Burning...
Das ist dieses Burning Church Ding, was wir dann haben wollten, weil einfach das muss man mal aussprechen, was da auch passiert in Kirchen.
An Burn the man. Burn the man in the church.
Genau.
Also alles, was Freiheit und lebensbejahende
was
Dinge
die Liebe,
unterdrückt.
Was ne? die Liebe Christi einfach in die Ecke stellt und den menschlichen Macht, die Machtgier und drüber stellt. Genau das.
Ich habe da eine Frage, die vielleicht ein bisschen provokant ist
immer
und
gerne.
Das Gespräch nochmal in ein bisschen in eine andere Richtung bringt.
Ja.
Und zwar gibt es ja innerhalb christlicher Kreise auch diese Bewegung, die nennt sich radikale Theologie, Radical Theology, vor allem im Englischsprachenraum. Und ein ziemlich prominenter Vertreter ist ja unser guter Freund Peter Rowlands, den wir schon ab und zu hier zitiert haben und auf den wir uns bezogen haben. Und er benutzt ja das Motiv der Pyro-Theology, die Pyro-Theologie.
So ein geiler Name.
Ja, ja, ne? Schon ziemlich cool.
Ja.
Das könnte die Theologie von Burning Church auch sein. Das Pyro-Theology.
Ja, wir haben schon viel geklaut. Wir müssen aufhören mit dem Klauen, Copyright und so. Ja.
Und er setzt nochmal einen etwas anderen Akzent. Ne? Ihm ist es ja wichtig, dass Gemeinde, dass Kirche eigentlich dafür sorgen sollte, im Idealfall, dass diejenigen, die dazugehören, mündig werden. Und mündig werden bedeutet auch, nicht mehr abhängig von der Gemeinde.
Genau.
Das heißt, eigentlich macht sich zum Beispiel eine Gemeindeleitung, wenn sie diesen Auftrag ernst nimmt, selbst fast schon überflüssig. Also, dass die Leute... Also, mal auf die Spitze getrieben, ne?
Ja.
Dass die Leute nicht mehr darauf angewiesen sind, geleitet zu werden von der Gemeinde, sondern dass sie sogar ohne Gemeinde klarkommen können. Also wenn eine Gemeinschaft diese Funktion erfüllt, sich selbst quasi überflüssig zu machen, dann macht sie ihren Job vernünftig, nach seiner Sicht. Was hältst du davon?
Ich würde das zustimmen insofern, als dass ich sagen würde, wir haben in der Offenbarung dieses Bild von Jerusalem. Die Stadt, die auf Erden kommt, das neue Jerusalem.
Mhm.
Und wo explizit dann auch erwähnt wird, dass es dort keinen Tempel mehr gab.
Mhm.
Und ich würde es insofern eschatologisch sehen, also im Sinne von die letzten Dinge, von einer Vollendung gesprochen. Das ist das Ziel der Kirche. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mal vorsichtig jetzt, dass wir das irgendwann schaffen im Hier und Jetzt schon. Also dafür bin ich einfach ein bisschen auch menschenpessimistisch geworden. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn man das findet. Aber ich glaube, dass diese letztliche Vollendung, das komplette Mündigsein, ist auch ein Ideal, ein ich habe es noch nicht gesehen, ein noch nicht erreichtes Ideal, auf, dem wir, auf das wir zugehen und das, sage ich mal, auch theologisch gesprochen, auf uns zukommt. Ja? Mhm. Aber das wir nicht machen können. Also ich habe ein bisschen Probleme mit der, Konnotation, dass wir das, wenn die Gemeinde es richtig macht, dass wir das erreichen können, weil ich glaube, genau dieser Punkt ist immer ein Geschenk, dass Menschen mündig werden, dass Menschen frei werden. Aber natürlich in gewissem Maße auf jeden Fall. Also Abhängigkeit finde ich immer ein ganz schwieriges Thema, egal wovon.
Ja.
Und wenn es von der Kirche ist, umso mehr. Also
ich glaube, was da auch dekonstruiert wird, ist auch, dass Gemeinde vielfach einen sehr starken Selbsterhaltungstrieb auslebt und um sich selbst kreist. Und genau das, glaube ich, wird in dieser Pyrotheologie stark kritisiert und angeprangert. Zu Recht wahrscheinlich.
Zu Recht wahrscheinlich.
Ja, vielleicht ist es nicht so, wenn ich jetzt über unsere Community auch nachdenke, dass eine Komponent gibt, die jahreskatalogisch ist, das ist noch nicht das, was noch nicht da ist, und doch eine Komponente, die schon da ist. Absolut. Also die Mündigkeit wird jetzt schon erlebt, unabhängig von uns, auch, also wenn es eine gesunde und freie Umgebung ist, und doch noch nicht, also doch sind wir nicht überflüssig. Ne? Also wir müssen das sein, aber es hängt nicht von uns ab. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine ähnliche Erfahrung auch habt, dass Menschen in einer Umgebung, der frei ist von dieser Art von Kontrolle, selbst ihre eigene Erkenntnis auch entwickeln und sich selbst entwickeln und eigene Ideen haben über die Spiritualität, über das, was sie erleben mit Gott. Und doch hat man eine Funktion gleichzeitig innerhalb dieser Prozess. Ne?
Absolut. Also wir erleben das voll. Ich finde, die Gründer der Gemeinde in Wien jetzt haben das genau als Ausgangspunkt genommen. Die Leute, die herkommen, unterstützen in dem, was sie machen wollen, ihre Ideen unterstützen, ihr Engagement zu fördern und sie damit auszustatten, was sie brauchen auf dem Weg. Jetzt persönlich oder in Projekten oder in Arbeit. Aber dass es immer davon ausgeht, was der Einzelne gerne will und was der Einzelne gerne, wo er gerne hin will.
Ja, ich habe jetzt, ich würde gerne ein Dilemma, die wir auch heute auch kurz auch angesprochen haben, die hat jetzt etwas zu tun mit der Größe der Community, der Gemeinschaft, aber angelehnt an der Burning Man. Also der Burning Man hat angefangen als eine Gruppe von wilden Leuten, die einfach gefährliche Ideen und die spontan und gegangen und in der Wüste.
Ich glaube, es fing sogar an darüber, dass jemand sich von seiner Freundin getrennt hat und das war, glaube ich, der erste Schritt, sich zu treffen.
Also auf jeden Fall definitiv nicht mit einer Vision in der Richtung so groß zu werden. Und jetzt ist es so groß, dass es nicht ohne eine starke organisatorische Struktur auch läuft. Mit Absolut. Genehmigung, mit Organisation, damit das die Stadt auch funktionieren kann, ist ein Apparat daraus geworden, die auch kommerziell erfolgreich ist. Der Burning Man ist ein Brand jetzt mittlerweile, die kommerziell erfolgreich ist. So, dass am Endeffekt viele von den Dingen, die sie erreichen wollen, ist allein durch die Große, durch die Bewegung schon in sich selbst gescheitert. Ne?
Absolut.
Also, und darüber hatten wir auch so ein bisschen geredet. Auch unsere Community erlebt jetzt eine Neugründungsphase, wo wir jetzt auch genießen, diese familiäre Atmosphäre. Wir essen zusammen jeden Sonntag und es lässt sich gut organisieren, weil wir nicht so groß sind, weil wir regelmäßig auch da am Sonntag sind. Ihr habt auch so angefangen und jetzt ist es für euch auch mehr organisatorischer Aufwand. Also scheint ein Konflikt in gewisser Weise eine Spannung da zu geben, mit dieser gefährlichen Idee der Freiheit und gleichzeitig dem Bedürfnis zur Organisation und Strukturierung. Absolut. Vielleicht kannst du was dazu sagen?
Ja, aber es ist, ich denke, das ist ein ganz normaler Prozess, der jede Gemeinschaft, der eine gewisse Größe erreicht, bestimmte strukturelle Kompromisse irgendwann machen muss. Es geht halt nicht anders, leider. Wir haben zum Beispiel jetzt bei Burning Church, bei unserem Sommercamp, ist jetzt so gelöst, dass wir sozusagen ein Pre-Camp haben, wo wir eine bewusst kleinere Gruppe sein wollen, weil die einfach eine ganz andere Gemeinschaft dann entsteht und fürs Wochenende mehr festivalmäßig mit mehr Leuten. Das ist dann das Fest der gefährlichen Ideen. Aber vorher in kleiner Runde sehr viel Gemeinschaft haben, sehr viel zusammen sein, um beide Elemente einen Raum zu bieten. Jetzt sage ich mal für Burning Church als Ding. In der Gemeinde versuchen wir es über Kleingruppen und über andere Sachen. Aber natürlich verändert sich eine Gemeinde, die offen ist für Veränderung, verändert sich auch natürlich. Auch wie eine Gemeinde, die nicht offen ist für Veränderung, verändert sich, aber meistens in eine andere Richtung. Und man muss halt sich anpassen. Es bleibt ein beweglicher Organismus, der sich anpasst an die Umstände, an das, was auf sie einwirkt.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich habe auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr auch so eine Aktion macht.
Sag mal kurz die URL. Kannst du die Adresse sagen?
Ja, das ist burningchurch.at wegen Österreich. Burningchurch zusammengeschrieben.at.
Schaut mal vorbei, liebe Zuhörer.
Bitte! Gibt auch ein Newsletter, wer sie das wollt.
Geil. AT, weil ihr alttestamentliches.
Okay. Ich habe gesehen, ihr habt eine Aktion, sinngemäß, was ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf oder sowas. Das ist ja auch so die Idee, eine gefährliche Idee in einen Raum geben dafür, dass man eben gefährliche Ideen auch äußern kann.
Genau.
Meine Frage wäre, ich glaube, dass immer auch so ein bisschen die Angst mit rumschwirrt, wenn man einen Raum gibt dafür, dass Leute gefährliche Ideen äußern dürfen, dass das Ganze eben auch kippen kann, ja? Dass man sich also irgendwann auch verbrennt vielleicht oder dass man dann eben wirklich gefährliche Ideen dann bringt. Und so diese Angst, dass das auch dem Glauben schaden kann. Wie geht denn ihr damit um?
Unser nächstes Motto, was wir haben, ist sündige tapfer. abgekupfert natürlich vom guten Martin Luther. Wie lernen wir denn als Menschen? Wir lernen, indem wir Fehler machen. Wir lernen nicht, indem wir alles richtig machen. Und natürlich bedeutet offen sein für bestimmte Dinge auch, dass man sich verbrennt oder dass man in eine Richtung geht, die vielleicht einer Gruppe von Leuten nicht gut tut oder einem selber nicht gut tut. Aber das wird man auch nicht verhindern, wenn man versucht, sich zu verschließen. Also es gehört zum Leben dazu, dass wir Fehler machen und dass wir uns gegenseitig verletzen werden und dass wir mal auf Abwege kommen und das erst später checken, aber daraus dann gestärkter wieder hervorgehen. Das ist ja gerade der Punkt der Mündigkeit, dass man gelernt hat, mit Fehlern umzugehen, mit seinen eigenen Schwächen umzugehen. Und das, finde ich, darf man und sollte man auf Kirche übertragen können, indem man sagt, wir als Kirche müssen mutig vorangehen und versuchen, tapfer zu sündigen, weil wir werden sündigen. Und das ist okay, weil es gibt das Kreuz und es gibt Vergebung, damit wir auch in der Lage sind, uns nicht zu verkrümmen aus der Angst, etwas falsch zu machen. Und ich glaube, das ist das, was auch viele, viele hindert, weil sie Angst haben, dass sie Dinge falsch machen.
Ja, aber manche Fehler sollte man schon Angst haben, ne? Das ist ja, es ist trotzdem die Spannung da. Nicht alle Fehler sind es
wert zu tun.
Sind es wert zu tun.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das so für mich, ich gebe so ein allgemeines Gefühl, die ich da einsetze, um meine eigene Fehler und die Fehler unserer Community zu beurteilen, ist, machen wir die Fehler, damit wir versuchen, liebevoller zu sein, inklusiver zu sein.
Genau.
Ich habe echt das Gefühl, dass wenn wir solche Fehler machen, dass Gott irgendwie damit umgehen kann.
Um der Liebe willen, genau.
Ja, um der Liebe willen, um Platz für jemand anderes zu schaffen, Fehler zu machen.
Absolut.
Das ist so die Art von Versuch, die wir hier bei Mosaic auch begrüßen, immer wieder.
Ja, und das würde ich so gerne sowas von unterschreiben. Also das ist genau mein Punkt im Endeffekt, dass diese Angst auch ein bisschen irrational ist, dass wenn man mutig vorangeht und versucht, der Liebe Christi nachzufolgen, dass man so sehr vom Weg abkommt, das halte ich nicht für richtig. Und ich glaube halt, da kommt der Pädagoge in mir durch, ja, ein bisschen, wo ich sagen würde, je mehr Freiheit du auch jemandem gibst, desto mehr Verantwortung entwickelt er auch für seine Taten und seine Handlungen. Je mehr du jemanden versuchst einzuschränken und in Gesetze zu zwängen, desto mehr hat er das Bedürfnis auszubrechen und dagegen zu rebellieren. Und das funktioniert bei Kindern genauso wie bei Kirchen. Es wird dann halt, also wie oft ich das gesehen habe in Kirchen, was am Sonntag gelebt wird und was unter der Woche passiert, ja, wie Menschen absolut aberwitzige Sachen machen, die du niemals von ihnen gedacht hättest, aber in der Kirche die Heiligen sonst was sind. Und ich finde halt genau das passiert, wenn man zu viel Gesetz macht, dass man dem ausbricht, rein psychologisch, ja, das hat nicht mal was mit dem Glauben zu tun.
Ja, also in der Hinsicht ist eine gefährliche Idee. Was ist, wenn einer der Fehler, die wir jetzt vermeiden sollten, ist Gemeindezucht zu betreiben.
Ja.
Also, hey, wie viele Fehler wurden schon gemacht, weil da mit dem Versuch, die Gemeinde auch reinzubekommen,
ja, genau,
sozusagen. Ne? Also das darf nicht sein, das darf nicht verunreinigen die Gemeinde und dann Gemeindezucht ist da.
Und es hat mehr mit Macht und Kontrolle zu tun, als es mit Liebe zu tun hat. Mhm. Und es ist genau diese Angst, wieder was falsch zu machen. Und ich denke, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, die viele auch gerne Postmoderne nennen, andere wieder nicht. Das ist halt dem Betrachter überlassen. Aber wo die Kategorien richtig und falsch gerade für die jüngere Generation keine Relevanz mehr hat. Und wo es einfach nicht mehr zählt, zu fragen, was ist richtig und falsch. Natürlich machen wir es automatisch. Aber ich habe das Gefühl, Kirchen versteifen sich darauf, zu differenzieren zwischen richtig und falsch zu glauben. Und hauen sich die Köpfe ein über moralische Fragen wie Homosexualität oder Abtreibung oder was auch immer, weil sie da gern richtig sein wollen und nicht falsch. Und das hat eigentlich gar nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern es ist nur noch dieses moralistische System, wo man versucht, richtig zu sein. Und das ist so ein Bedürfnis von uns auch als Burning Church Team und als Gründer dieser kleinen Gruppierung zu sagen, okay, was passiert, ist auch eine gefährliche Idee, was passiert, wenn wir aufhören, darüber nachzudenken oder so intensiv darüber nachzudenken, was richtig und was falsch ist, und uns dann eben, wie du auch gesagt hast, an der Liebe orientieren, wo richtig und falsch gar keine Kategorien von Liebe sind.
Ja, ja. Ja. Und auch für mich ist auch das richtig und falsch, Dichotomie, das ist unheimlich schwierig, weil es ist statisch und berücksichtigt nicht, dass wir auf einem Weg sind.
Ja.
Das, was für jemanden, der eine bestimmte Etappe des Weges ist, vollkommen legitim und richtig ist,
ja,
mag sein, dass für jemand anderes schon längst, hey, bist du noch da, machst du noch Pipi in der Hose, bist du schon nicht in der Lage, ein bisschen weiter darüber zu gehen, also aber für jemanden in bestimmter Etappe der Reise, also ist es vollkommen legitim, und das, ja, ist so die Begriffe, die verändern sich, ne? Also ich sag, lass mal sagen, in der Hose machen ist nicht immer falsch. Es ist manchmal genau das, was du machen kannst.
Genau.
Aber wenn du immer dabei bleibst, dann das stimmt irgendwas nicht. Ja. Letztendlich, also von daher, auch das variiert für mich. Es gibt Dinge, die definitiv nicht gut sind, aber dass sie in bestimmter Phase des Lebens völlig zu erwarten sind.
Hashtag in die Hose.
Hashtag, ja, in die Hose. Finde ich sehr gut. Ja. Ja. Und in dieser globalisierten Welt, in der wir jetzt gerade leben, da kann man echt, also wenn man ein bisschen schaut, findet man so viele Schattierungen von Kirche und Glauben, dass alles bei manchen okay ist, bei anderen nicht okay ist. Also wie zum Beispiel in Europa sind die total sexualfeindlich. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Alles, was Sex ist, ist auf einmal ganz, ganz schlimm für uns. Während das in anderen Kontinenten dieser Welt gar nicht so das große Thema ist. Da ist zum Beispiel Alkohol das Riesenthema. Und bei uns ist Alkohol, ja, darf man halt nicht, aber machen wir alle. Es ist auch so viel Kultur in dem, was wir glauben, drin. Aber das, was meiner Meinung nach die Kultur übersteigt, ist die Frage nach der Liebe Christi. Mhm. Und wo, ja, wir einen Orientierungspunkt haben, der aber keine dogmatische Fixierung, also keine Festschreibung von Leitartikeln möglich macht. Also von wegen, das musst du, das musst du, das musst du, ist liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist eine so schwere Herausforderung, wo wir viel mehr Energie reinstecken müssen, um zu fragen, wie geht das? Wie schaffe ich das? Wie kann ich das mehr und mehr umsetzen? Mit aller Gnade natürlich, aber wie kann ich es schaffen, mehr in der Liebe zu leben?
Ja, es ist...
Das ist übrigens die Pizza für Dina.
Pizza!
Ja, das ist nach einigen Auffassungen auch der entscheidende Unterschied zwischen Ethik und Moral. Moral eine Denkkategorie, in der bestimmte Dinge festgelegt sind, festgezurrt sind, also eher ein statischeres Bild, was da wichtig ist, wohingegen Ethik etwas ist, wo man ständig dran arbeiten muss, weil man sich ständig einlassen muss auf die jeweilige Situation und schauen muss, was ist jetzt eigentlich Gebot der Stunde, gerade hier und jetzt, und nicht irgendwie im abstrakten Raum, was ist immer gültig oder ungültig oder wie auch immer. Ne? Also ethische Mündigkeit erfordert halt schon auch ein bisschen mehr von uns, als es bloße Moral tut, die festgeschrieben ist für alle.
Mhm. Ja, würde ich falsch zustimmen.
Ja.
ist halt leichter, muss man, also ja, es ist halt leichter, sich auf Moral zu konzentrieren, weil man kann leicht, es ist leichter, jemanden zu verurteilen oder anfangen zu diskutieren über ein Thema, ja, als wirklich tätige Liebe zu üben, weil das ist schwer. Ja, und das ist echt schwer, weil man trifft auf Menschen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Und man trifft Seiten in sich, die einem nicht so gefallen, weil immer dann, wenn Menschen in Beziehung treten, dann wird es auch schwierig.
Ja.
Und es ist leichter, sozusagen auf einer Metaebene darüber zu reden, was richtig und falsch ist und wie wir uns selber am besten in den Himmel befördern können, als wirklich nachzudenken, was mache ich mit meinem Leben und wie liebe ich eigentlich?
Ja, ich empfinde auch genauso. Also ich finde es auch extrem herausfordernd. Und aber das ist eine Herausforderung, die ich für mich auch als Leiter von Mosaik, also einer der Leiter von Mosaik, die ich ausgesucht habe, wo ich sage, hey, ich will das, das finde ich, es ist es wert. Was ich aber allerdings auch merke, ist, dass es manchmal für Menschen, die zu uns kommen, auch eine Herausforderung mit dieser Art von Freiheit umzugehen. Absolut. Die hätten auch manchmal auch lieber Klartext und Punkt A, B und C, und es gibt solche Leute.
Und das ist vollkommen okay.
Und das ist aber eine Herausforderung, die wir jetzt hier haben, weil wir merken, wir überfordern manchmal manche Menschen mit der Freiheit, indem wir versuchen zu etablieren. Wie geht ihr damit mit um?
Einfach mit dem Gedanken, es gibt so viele Orte für Menschen, die Strukturen brauchen und ganz, ganz rigide Moralsysteme, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, da gibt es so viel, wo sie hingehen können. Aber wo ist der Platz für Leute, die zu ihrem Glauben Freiheit brauchen und die keine Orte haben, wo sie das erleben können? Und das sind meistens auch diejenigen, die sehr viel emotionale, ich will jetzt nicht Missbrauch sagen, weil es ein krasses Wort ist, aber wo einfach ganz viel Blödsinn passiert ist.
Nennen wir es Missbrauch.
Nennen wir es Missbrauch, emotionaler Missbrauch passiert ist, religiöser Missbrauch, wie du es auch immer nennen willst, wo Menschen so klein und niedergemacht wurden, dass die auch manchmal echt nicht mehr glauben können. Also ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Warum ich nicht mehr glaube. Das ist herzzerreißend, was Menschen erleben müssen in Kirche. Und das ist oft, weil es eben weniger Orte gibt, wo Leute frei sein können, als Orte, wo du dein Regelsystem kriegst, was du haben willst. Also es gibt genug Orte, wo ich jemanden hinschicken kann, der genau hören will, wie man zu leben hat. Hey, das Angebot ist breit und auch sehr. Es gibt auch sehr tolle Orte, wo es sehr klar ist, aber wo es sehr liebevoll gelebt wird. Und das ist schön. Aber es gibt fast keine. Und in Österreich zum Beispiel, aus meiner Erfahrung, sehr, sehr, sehr wenige, wo so frei gedacht werden darf. Und das war für uns eine Lücke, wo wir gesagt haben, die wollen wir füllen. Und jetzt treffen wir uns einmal im Jahr und machen das und laden jeden dazu ein, mitzudenken und dabei zu sein.
Das ist sehr cool. Ich glaube, ihr habt auch ein Rassismusprojekt am Laufen gehabt oder so. Oder? Ich glaube, ihr macht doch ziemlich viel mit
Wir sind
Community oder so.
Genau,
wir Rassismusprojekt, nicht das Treiber von Rassismus nebenher.
Genau.
Das klingt ja schon wie Kinderarbeit. Also wir haben eine Kinderarbeit.
Ja, okay. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, wenn wir darüber reden, es geht am Ende darum, dass Liebe getan wird und nicht, dass man einen Regelkatalog hat. Ich glaube, da steckt auch ein gewisses Verständnis von Mission hinter.
Absolut.
Ja, weil häufig ist das ja so, dass wir Kirche oder dass Kirche so gedacht wird, Kirche hat die Wahrheit und ist dafür da, damit alle anderen Menschen diese Wahrheit zu hören bekommen und dann glauben und in die Kirche kommen und dann in den Himmel kommen.
Genau.
So,
das Museum für die Heiligen.
Genau.
Ja. Anstatt das Krankenhaus für die Kranken. Also das ist für mich der Unterschied.
Okay.
Ja.
Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was hat sich da bei dir gewandelt oder auch wie versteht ihr das? Was sind eure Gedanken dazu?
Puh, ja. Da sind wir, glaube ich, als Gemeinde sehr unterschiedlich. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Begabungen und Ansätze. Da stehe ich zum Beispiel jetzt auch nicht allein für Burning Church. Ich kann jetzt von mir reden und sagen, für mich ist da ist so dieser Spruch von Mutter Teresa sehr wichtig geworden, für mich persönlich, wo ich einfach sage, wo Mutter Teresa gesagt hat, am Anfang habe ich gedacht, ich müsste bekehren und jetzt weiß ich, ich muss lieben und die Liebe bekehrt, wen sie will. Und das ist für mich so ein Leitspruch geworden, was Mission angeht. Ich muss niemandem erzählen, meine Ideologie aufdrücken oder irgendwie erklären, warum das da ist. Ich muss einen Menschen lieben. Und wenn das durchscheint, wenn Liebe Christi durchscheint, du hast es heute in deiner Predigt, hattest du es schön mit dem Geruch, ja, wenn das spürbar wird, dann ist das schon ein Wunder, das Gott macht. Und das hat nichts mit mir zu tun. Wenn durch meinen kaputten, sündigen Körper und mein Mensch, ja, wenn da Liebe Christi durchscheinen kann, und das kann nur durch Christus, nicht durch meine Fähigkeit, dann ist das der Motor, dass Menschen sich zu ihm hingezogen fühlen und nicht meine Rede und nicht meine Art. Ich verstehe natürlich, es gibt einige, die sagen, aber das Wort und die Predigt und die Verkündigung, ja, sehe ich auch so. Vielleicht persönlich nicht so ganz so stark, es ist bei anderen stärker, aber ich akzeptiere das, wenn andere das so sehen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, durch Taten sprechen immer, immer lauter als Worte und manchmal braucht es auch echt keine Worte, um Liebe Christi zu zeigen, und meistens meine ich eher nicht. Und ich liebe dann eher diese Gespräche, wenn ich jemanden kenne und der auf mich zukommt und sagt, hey, du glaubst doch, oder? Und dann die Frage kommt so, was ist das genau? Wo es nicht irgendwie so eine ich will jetzt herausfinden, wie christlich du eigentlich wirklich bist und dich ein bisschen prüfen, ja? Sondern wo es wirklich ein ehrliches Gespräch wird, wo es auch ein Gegenüber ist und er mir erklärt, wie er Sinn des Lebens sieht und wie ich Sinn des Lebens sieht und wir als Dialog vorantreiten, um zu schauen, was ist denn der Sinn dieses Lebens? Und wir können uns da beide bereichern und unterstützen und helfen, anstatt dass dieses exklusivistische Denken da ist, wir haben die Wahrheit und wir geben die Wahrheit. Nein, wir haben nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist in unserem Glauben eine Person. Und diese Person kann durch ein Wunder durch uns durchscheinen. Und wir können gerne mit allen Menschen anfangen, auf die Suche zu sein nach dieser Person, die wir sie vielleicht auch nicht mal Person nennen.
Ich glaube, es gibt ja, wenn ich das so richtig beurteile, in der evangelikalen oder generell in der kirchlichen Welt eine Debatte. Da gibt es den ökumenischen Kirchenrat, dann gibt es diese Lausanne-Bewegung. Und die prügeln sich. Haben sich geprügelt, man nähert sich langsam an.
Ne? Ja, schon länger sind die sehr angenähert.
Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass es schon so zwei Pole gibt.
Absolut.
Der eine Pol ist, dass man sagt, okay, wir müssen Gutes tun, damit wir das Evangelium predigen können. Und ich glaube, einen anderen Pol, die dann sagen, wir müssen Gutes tun, weil das schon Evangelium ist.
Genau. Okay, jetzt, ja genau.
Wie würdest du dich da...
Ich sympathisiere viel mehr mit dem Punkt, das Evangelium ist schon die gute Tat. Und das ist Christus in dieser Welt, wenn wir Menschen helfen und wenn wir für sie da sind und wenn Liebe passiert. Ja, das ist für mich schon Evangelium pur. Jetzt durch mein Studium und alles habe ich natürlich auch die andere Seite so ein bisschen kennengelernt mehr und bin da auch barmherziger geworden für mich und für andere, die Dinge ganz anders sehen. Ich war da früher viel, viel krasser, dass ich gesagt habe, das geht gar nicht und das ist falsch. Turboliberalismus war früher mein Ding und ich danke allen, die mich ausgehalten haben in dieser Zeit. Danke. Ich weiß, es war nicht leicht.
Tobi, parallel zu mir, finde ich.
Aber ich habe in letzter Zeit so viele Geschichten von Leuten gehört, die sich bekehrt haben und dramatischste Geschichten erlebt haben, wo ich einfach als liberale möchte gern intellektuellen Socke dann nicht mehr sagen kann, das ist jetzt so und so psychologisch, wo ich einfach dann da sitze mit einem offenen Mund und mir denke, wow, ja, das kann nur Gott machen, wenn ich so eine Geschichte höre.
Was sind das für Geschichten?
Ich möchte jetzt nicht zu tief da reingehen in private Geschichten von Leuten, aber das sind einfach Menschen, die von der Freiheit und Liebe Gottes reden in dem Moment, als sie ihn angenommen haben, also wirklich so richtig evangelikal gesprochen fast schon, und die dann einfach vor mir stehen vor der Taufe und allen, der ganzen Gemeinde und uns allen sagen, was sie erlebt haben, und du denkst einfach nur, das ist einfach nur unglaublich, ja, und das ist nur Momente, wo ich dann sage, okay, ich habe die Weisheit natürlich auch nicht mit Löffeln gefressen und Gott handelt auf seine Wege und ich darf das betrachten und staunen darüber, was er macht. Aber ich weiß auch, wo er meine Gaben hingelegt hat und wo er mein Herz hingelegt hat. Und das ist eher diese andere Seite, die ich finde, die gerade im evangelikalen Raum zu klein ist und meistens sogar ein Stück weit missbraucht wird, weil sozusagen Diakonie gemacht wird, um Leute zu bekehren. Wir helfen dir, um dir dann die Bibel über den Kopf zu hauen. Ja. Da brenne ich für da auch ein bisschen ein Gegenpol zu sein. Aber ich lasse mich gerne von der anderen Seite faszinieren.
Ja, vielleicht bin ich noch nicht so in dieser extrem liberalen, sagen wir, militante liberale Theologie. Vielleicht bin ich auf dem Weg dahin. Wahrscheinlich. Aber ich bin ja so ziemlich evangelikal auch aufgewachsen, auch weil deswegen am Anfang haben wir gesagt, ich war ein Pastor einer Baptistengemeinde, 3 Jahre. Mhm. Also hier in Deutschland und in Brasilien auch schon in Baptistengemeinden unterwegs. Also von daher, mein Dilemma in dieser ganzen Entwicklung war zu sehen, dass ich persönlich sehr viele klassische evangelikale Erlebnisse mit Gott auch hatte, ne? Bekehrung, Taufe, und die auch sehr bedeutend für mich auch waren, auch Berufung in der Mission. Ich war auch in Afrika 2 Jahre. Ich habe das schon ziemlich, den Spektrum, die man jetzt da durchlebt. Und ich schaue zurück und ich habe nicht das Bedürfnis, diese ganze Erfahrung zu diskreditieren. Ich habe das Gefühl, die waren legitime und wichtige Erfahrungen in meiner Reise. Aber die waren nur, das ist meine Reise.
Genau.
Und das, was ich mich weigere heute, und ich glaube auch von Anfang an hier bei Musik, ist meine Reise als Standard für alle anderen Reisen zu machen.
Exakt, ja.
Also zu sagen, ja, das ist der Weg, den Gott mich zu ihm gezogen hat, und das sind die Stationen, die ich durchlebt habe, aber ist es exklusiv? Und das ist da, für mich ist das der Dilemma, die ich jetzt auch, lass mal sagen, wo ich nicht mehr mitkomme, ist zu glauben, dass Gott nur innerhalb von Christentum zu finden ist. Da bringe ich jetzt auch gefährliche Ideen.
Das ist eine gefährliche Idee.
Ja, weil ich...
Ich habe schon die
bin Zippen ja und ja, also hier ganz offen, ich glaube, dass Gott am Wirken ist, weltweit und kulturübergreifend. Der spricht nicht nur Deutsch, obwohl er mit Sicherheit auch Deutsch auch spricht. Insbesondere Schweizerdeutsch, ne, weil das man braucht eine Ewigkeit zu lernen. Aber die Sache ist, für mich ist der überkonfessionell und interreligiös. Und das ist für mich die gefährliche Idee. Und das war für mich auch ganz besonders greifbar in der Flüchtlingsarbeit. Wo ich bemerkt habe, neben links und rechts von mir Menschen, die von den gleichen Liebe bewegt waren, um Leute aus dem Boot zu helfen, Leute was zu essen zu geben, was anzuziehen zu geben, aus der gleichen Liebe bewegt waren wie ich und mit einer völlig anderen Wanderung bis dahin. Und der Wanderung ist noch nicht zu Ende, für sie und für mich auch nicht. Aber wenn man sich da trifft, Schulter an Schulter, dann merkst du, hey, da passiert sie. Es ist so, da passiert etwas auf einer Ebene, der unsere Theologie und unsere Rahmen übersteigt. Das ist für mich größer als das.
Ja.
Gefährliche Idee, dass wir nicht den Epizentrum sind von Gottes Wirken in dieser Welt.
Ja. Und ich glaube, man verpasst echt viel, wenn man diesen Gedanken nicht wagt zu denken. Weil man verpasst Kontakt mit tollen Menschen, die einen persönlich so weiterbringen können, was man nie gedacht hätte. Weil in dem Moment, wo man halt kommt mit dem, aber ich weiß es besser, auch wenn es nicht mal ausgesprochen ist, ist es so spürbar für alle, dass dann auch einfach kein Gespräch mehr möglich wird.
Ja.
Beziehung hört in dem Moment auf, wo ich zu dir sage, ich weiß es besser als du und ich habe die Wahrheit und du nicht. Ja. Auch wenn ich es nicht so ausdrücke, aber wenn ich es schon alleine mit meiner Haltung und mit meinem Subtext sage, dann hört Beziehung auf.
Also es ist für mich ist die gleiche Diskussion, ähnliche Diskussion, lass mal sagen, mit Patriotismus.
Ja.
Also in der linken Szene, gerade in der Aktivisten-Szene, ist das wirklich ein Problem. Dass du sagst, also du darfst nicht stolz sein, Deutscher zu sein, weil Länder sowieso eine künstliche Geschaffenheit ist. Da darfst du nicht sein.
Amen!
Ja, genau, das ist du. Aber ich bin Brasilianer, doppelte Staatsbürgerschaft, ich habe auch die Deutsche. Und ich bin stolz, Deutscher zu sein, muss ich sagen. Also ich, Ich glaube, dass Patriotismus nicht etwas ist, was gleich mit Exklusivismus und ich bin besser als du. Ich glaube, das ist ein sowohl als auch. Ich kann etwas feiern, was ich habe, ohne das zu bemindern, was du hast.
Absolut.
Und das ist für mich die gleiche Sache, sehe ich auch im Christentum, weil ich sage, hey, es ist nicht, weil ich Gott in einem Muslim gesehen habe, dass ich jetzt auf einmal zweifle in der Wichtigkeit, in der Schönheit von das, was ich im Christentum habe und erlebe. Und deswegen, was ich spüre, ist, wie Gott mir sagt, hey, da mache ich mit ihm, aber dein Ding ist hier. Mach dein Ding weiter. Verstehst du, was ich meine? Du bist Christ, du bist Nachfolger Jesu und das ist gut so.
Ja. Ich werde auch nicht aufhören können zu schwärmen über Dinge, die ich in meiner Reise mit Gott erlebt habe.
Ja.
Nur weil es jetzt politisch korrekt wäre, ist vielleicht nicht so. Nein, darum geht es ja nicht. Es geht nur um diesen Moment, wo man jemanden ausschließt und das Gespräch oder die Meinung eines anderen auf einmal gar nicht mehr ernst nimmt. Ja. Weil wie oft habe ich das erlebt, dass wenn jemand gecheckt hat, dass ich liberal bin, das kannst du fast physisch sehen, wie dann die Ohren zugehen. Und dann einfach so angeschaut wird. Ja, du hast es einfach nicht gecheckt. Und das ist halt so, okay. Hast du noch eine Frage?
Wir müssen langsam zum zweiten
Teil kommen. Ich hätte noch eine Frage, dann. Du auch noch, oder?
Ja, wir können...
Schnell schießen.
Also, okay, eine ganz schnelle Frage. Ich glaube, das, was wir so ein bisschen jetzt umrissen haben, das hat eben auch eine theologische Dimension. Da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Ich glaube, viel hat das damit zu tun, dass wir den christlichen Glauben, das Evangelium, oft in der Art formuliert haben, dass wir gesagt haben, das ist etwas, was mit dem Jenseits zu tun hat. Mhm. Und die Diesseits-Geschichte, oft ist das Diesseits dann nur so ein Warteraum gewesen. Und ich glaube, da hat sich aber in der letzten Zeit auch viel getan. Und ich würde einfach mal gerne, was ist das so aus theologischer Sicht, was dir da wichtig geworden ist?
Mir ist wichtig geworden, dass wir aufhören, zu viel Zeit darüber zu verschwenden, über Dinge zu reden, über die wir letztlich keine Ahnung haben. Es macht Spaß natürlich, Systeme zu entwickeln, wie was funktioniert, aber wie viel Zeit wir dafür verschwendet haben, genau festzulegen, wann jemand gerettet ist und wie viel Energie da reinfließt über die letzten Tausende von Jahren, die letzten 2000, 3000 Jahre, wie viel Energie da reinfließt und wir werden es letztlich nicht wissen. Wir können da aus der Vergangenheit gern lernen, wir werden es nicht wissen, aber wir können in hoffnungsvoller Vertrautheit uns unserem Gott zuwenden. Und das ist so, und im Jetzt erstmal sein und das seine Sorge sein lassen. Und dazu glauben, er ist ein gnädiger und barmherziger und liebender Gott in einer Form, wie wir uns das nicht mal begreifen können, wie gnädig er ist. Und dass wir diese Gnade nehmen dürfen und annehmen dürfen und nicht immer wieder dann diese Rückfrage stellen müssen, aber bin ich jetzt? Und sind die gerettet? Und ist der gerettet? Und wer ist jetzt gerettet? Sondern zu sagen, das ist jetzt gegeben, darauf vertraue ich, wie ein kleines Kind auf die Sicherheit in den Armen des Vaters und der Mutter vertraut. Vertraue ich jetzt darauf, dass am Ende alles gut wird. Aber jetzt ist erstmal was zu tun.
Ich wollte zu einem anderen Thema nicht gehen, sondern einfach mal einen Satz. Wir sind keine Türsteher, wir sind Türöffner. Das ist einfach eine Analogie, die wir jetzt auch oft benutzen und sagen, hey, wir müssen nicht jetzt diejenige sein, der sagt, wer ist drin, wer ist draußen, sondern wir müssen aber diejenige sein, die leidenschaftlich auch für offene Türen uns eintreten. Ja, und
dann. Dann hätte ich vielleicht noch einen Kommentar, der eventuell ganz gut überleitet zu dem zweiten Teil und zu dem ich auch noch gern deine Perspektive hören würde. Und zwar... haben wir ja heute schon mehrfach direkt oder indirekt das Evangelium thematisiert. Mhm. Und zwar vor allem die tätige Dimension des Evangeliums, dass Christus tätig ist in uns, auch an anderen. Aber für mich blendet das einen entscheidenden Teil des Evangeliums noch aus.
Okay.
Nämlich, dass wir Christus im anderen begegnen. Es ist nicht einfach nur so, dass die anderen Objekte unserer gnädigen Hilfestellungen sind und dass wir als Christus, da kann man nämlich schnell einen Gottkomplex kriegen, diejenigen sind, die denen die bitter benötigte Hilfe angedeihen lassen, sondern nein, in den Evangelien können wir mehrfach nachlesen, dass es der die Fremde ist, die Ausgestoßene, das Waisenkind und dass es diese Menschen am Rande sind, in denen uns Gott selbst, also Gottes Angesicht selbst, sichtbar wird.
Ja, danke für den Kommentar, weil das ist ganz, ganz wichtige...
Ohne dass man ohne irgendwie die Leute romantisiert oder so sagt, das wäre dann auch wieder eine Art von, man packt die in eine Kategorie, wo die anderen sind. Ne? Also ich will die auch nicht als in ein romantisches Licht tauchen, aber trotzdem, da muss ja irgendwas dran sein, wenn wir als Christen tatsächlich an das glauben, was Jesus uns versucht hat zu vermitteln, ne? Dass dort, wo wir diesen Menschen begegnen, etwas Besonderes passiert, was auch was mit Evangelium zu tun hat und mit Gottes Präsenz auf einer besonderen Art und Weise.
Absolut.
Ja, ja, das war irgendwas, was irgendjemand hat das gesagt, dass wenn wir jetzt den Durstigen was zu trinken geben, dass du Jesus selber, wer hat das gesagt?
Gandhi.
Genau, das war ja mal anders. Der Kranke bin ich,
das ist sicher Nietzsche.
Der Durstige bin ich, der Gefangene bin ich. Naja, ich glaube, dass...
Das heißt mit anderen Worten, der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin ist nicht nur Christus für andere, sondern begegnet auch Christus in den anderen.
Wir machen eine kurze Transition. Ja!
Ist jetzt abgeschaltet?
Ich komme.
Getränkepause.
Und verbünde